Was ist eigentlich deine Glückszahl, Corby?
Ja, die Glückszahl ist wohl die absolut schönste Zahl, nämlich Pi natürlich.
Hätte ich vielleicht auch genommen, muss ich tatsächlich sagen. Da haben wir ja doch beide eine sehr spezielle Verbindung damit. Aber bei den meisten Leuten ist es ja die 7. Und ob du es glaubst oder nicht, es ist tatsächlich mittlerweile das 7. Quartal unserer Gründungsjourney zu Ende gegangen.
Krass, schon 21 Monate am Gründen. Und man kann auf jeden Fall sagen, langweiliger wird's nicht.
Das Startup-Tagebuch von Alex und Corby.
Wie immer gibt's zum Quartalsende wieder eine Folge, in der wir das Quartal zusammenfassen. Und zu sagen, was sind die Zahlen, wo wir gerade stehen in terms of Revenue und Kunden. Und dann wollen wir natürlich noch auf ein wichtiges Thema eingehen, das uns sehr viel beschäftigt hat dieses Quartal, nämlich Hiring.
Oh ja, das wird spannend.
Insgesamt machen wir noch einen Recap, was lief gut, was vielleicht nicht so gut, was waren die größten Challenges. Und zum Schluss gibt es auch noch mal ein bisschen die Ziele, was wir vorhaben für das nächste Quartal.
Die Metriken oder irgendwie so.
Nice, ich würde das genauso reinmachen.
Ja, genau. Die Metriken. Fangen wir mal bei einer komplett neuen Zahl an, die wir hier mit aufgenommen haben. Und zwar sind das unsere Twitter-Follower, die wir ja jetzt doch in diesem Quartal das erste Mal so wirklich gegrowt haben. Und zwar sind wir da mittlerweile bei über 1700 Followern.
Mega gut. Man muss sagen, größter Push dafür sind wirklich Partnerships oder Shared Announcements mit Customern, um da ein bisschen Reichweite zu generieren. Aber auf jeden Fall cool, dass wir jetzt dieses Quartal auch zum ersten Mal angegangen sind.
So, weiter geht's mit noch spannenderen Metriken. Und zwar, unsere aktuelle Kundenanzahl ist 112 Communities, die unser Tool aktuell verwenden.
Wie viel ist das denn im Vergleich zu letztem Quartal?
Am Ende vom letzten Quartal waren es noch 63. Das heißt, das ist ein Wachstum von 77,8%. Ich glaube, damit kann man wirklich top zufrieden sein. Und noch besser konnten wir tatsächlich die Anzahl der zahlenden Kunden davon erhöhen. Und zwar um 145% auf ganze 27 zahlende Kunden, die wir jetzt haben. Das ist doch schon mal wirklich ein großer Schritt in die richtige Richtung.
Mega das Achievement und setzt natürlich auch eine krasse Baseline für die nächsten Quartale.
Richtig, und mit diesen 27 Kunden setzen wir aktuell 8.661 Euro pro Monat um, was auch ein enormes Wachstum von 190% in diesem Quartal war.
Was dabei auch ein krasser Meilenstein ist, den man so gar nicht so wirklich realisiert, ist, dass wir damit auch die 100.000 ARR, also Annual Recurring Revenue, geknackt haben. Und damit können wir ja wirklich mega zufrieden sein, glaube ich, innerhalb von weniger als 2 Jahren so weit zu kommen.
Jetzt geht es natürlich darum, das Ganze noch weiter zu skalieren. Und dafür benötigen wir natürlich auch mehr Ressourcen in unserem Team. Und deswegen haben wir auch 2 neue Hires dieses Quartal gemacht.
Angefangen hat ja alles damit, dass wir Ende letzten Quartals unseren Sales Manager gekündigt hatten und dann natürlich nach einem Ersatz gesucht haben. Da hatten wir wirklich sehr viele Interviews. In der Zeit hat Hiring auch einen extrem großen Teil unserer Zeit gekostet. Und was wir da erlebt haben, war auch wieder mega krass. So viele verschiedene Kandidaten, die wir interviewt haben. Es ist ja auch immer sehr schwierig, anhand von so einem Call direkt zu judgen, kann die Person was? Ist die Person ein guter Culture-Fit für unsere Company? Aber tatsächlich hat's bei einer Person sehr gut geklappt. Das war ein Kandidat, mit dem hatte ich das erste Interview, habe ihm so ein bisschen gezeigt, was macht unser Produkt. Ziel von dem ersten Interview ist ja auch immer, dass wir unsere Company pitchen und zeigen, dass es ein mega cooles Produkt ist, eine mega coole Company, um Excitement zu generieren, dass der Kandidat auch bei uns arbeiten will. Und da habe ich mein Bestes gegeben und tatsächlich war das auch ein theoretisch sehr guter Fit, weil der schon im Web3-Bereich Erfahrung hat und vor allem so bei NFT-Communities sehr aktiv ist. Er fand das Produkt auch ziemlich cool und war dann auch interessiert und hat gefragt, hey, für wie viel verkaufen wir es denn an unsere Kunden? Meine Antwort darauf waren die mehrere hundert Euro pro Monat, die wir so durchschnittlich bei unseren Kunden gecharged haben. Und dann war er erstmal eine halbe Minute sprachlos, bis er dann gesagt hat, I'm sorry, I cannot sell this product.
Das ist natürlich super, wenn das dir ein Kandidat im Interview sagt.
Ja, immerhin ist das dann eins von den wenigen Interviews, wo man kein schlechtes Gefühl hat, das frühzeitig abzubrechen, weil man sich ja gegenseitig einig ist, dass keiner so richtig das weiter in Betracht ziehen will.
Ja, dann gab es auch andere Kandidaten, die haben das erste Interview sehr gut gemacht, die Challenge sehr gut gemacht und dann auch das nächste Interview weitergemacht, nur um dann ganz am Ende, nachdem das Interview eh schon vorbei war, ein bisschen 5 Minuten überzogen war, sogar schon, dann zu sagen, dass sie jetzt einen Master machen werden und doch nur nach einem Werkstudentenplatz suchen und nicht mehr nach einer Vollzeitstelle. Das ist natürlich extrem ärgerlich für uns, weil das ganze Hiring und vor allem die Interviews kosten ja so viel Zeit. Also es ist ja nicht nur die Zeit der Interviews, sondern eben dieses ganze Nachbesprechen der Interviews, zu überlegen, okay, ist das der richtige Fit für uns oder nicht, was dann wirklich sehr zeit- und auch energieaufwendig ist für uns.
Unter den ganzen Kandidaten war dann irgendwann auch Ali, unser neuer Marketing- und Sales-Manager. Aber auch bei ihm waren wir uns natürlich nicht 100% sicher, wie fleißig er vielleicht ist, wie zuverlässig er ist, nachdem wir doch eine Erfahrung hatten, wo jemand viele Fehler gemacht hat. Und er kam auch sehr stark eben von der Marketing-Perspektive in den Interviews rüber, wodurch wir natürlich nicht perfekt sicher waren, okay, will der wirklich diese Day-to-Day-Arbeit machen, mit Kunden Follow-ups zu machen und täglich 20 verschiedenen Kunden Nachrichten schreiben, ob sie denn jetzt mittlerweile interessiert sind, den Bot zu installieren. Das heißt, auch da gab es eben sehr gute andere Kandidaten und wir waren uns wirklich nicht sicher, welches da vielleicht der beste Fit ist. Aber insgesamt kann man wirklich sagen, seit er bei uns angefangen hat, sind wir wirklich sehr zufrieden mit der Entscheidung. Also da haben wir wirklich zum Glück eine sehr gute Entscheidung getroffen. Das hat aber natürlich ein bisschen gedauert, bis wir Ali gefunden hatten. Und während dieser Übergangszeit hattest du, Alex, ja die gesamte Kundenkommunikation und Sales übernommen. Wie war denn diese Zeit für dich?
Ja, ich würde mal sagen, extrem stressig auf alle Fälle. Also es war einfach extrem viel, einfach nochmal die ganze Arbeit von einem Vollzeitmitarbeiter wieder mit zu übernehmen, zusätzlich zu den ganzen anderen Tasks. Und es ist ja wirklich eine Arbeit, bei der man jetzt nicht einfach alles automatisieren kann, wo man wirklich Zeit reinstecken muss auch, um den ganzen Kunden zu antworten, zu schauen, okay, welcher Kunde braucht jetzt was, welcher Pricing Plan ist jetzt der richtige für diesen Kunden, welchen Preis können wir anbieten und so weiter. Wir waren ja da auch noch sehr viel am Experimentieren, was die Preise angeht. Aber was mich tatsächlich überm Wasser gehalten hat, ist, dass Sales recht gut lief. Wir hatten es ja gerade schon in den Zahlen besprochen. Also im Durchschnitt in dieser Übergangsphase haben wir tatsächlich plus 300 Euro an Recurring Revenue in jeder Woche gemacht, was natürlich eine super Zahl ist, so early Stage, und einem dann auch das Gefühl der Zufriedenheit bezüglich seiner Arbeit gibt.
Ja, dann kam ja zum Glück irgendwann Ali und konnte auch sehr schnell anfangen, viel von dem Sales-Part zu übernehmen. Wie ist es denn mittlerweile für dich?
Ja, das Lustige ist, dass es tatsächlich immer noch ziemlich stressig ist, aber natürlich sich die Aufgabenbereiche etwas verändert haben. Man kann wieder ein bisschen mehr generelle Company-Aufgaben übernehmen. Und natürlich muss man schon auch sagen, Onboarding und auch dann längerfristig Management der Mitarbeiter, also von Ali zum Beispiel, ist auch sehr zeitintensiv. Trotzdem freue ich mich natürlich sehr über die Unterstützung, die wir da jetzt haben. Und auch beim Engineering gab es ja tatsächlich endlich einen Fortschritt zu verzeichnen. Wir sind an das Ganze herangegangen, indem wir erstmal den Job auf LinkedIn gepostet haben. Das war schon tatsächlich im Dezember letzten Jahres, also schon sehr, sehr viele Monate her. Da kamen allerdings jetzt nicht so viele Kandidaten dabei rum. Deswegen waren wir auf der Suche, okay, welche Optionen können wir noch machen? Ein bisschen Active Outreach haben wir gemacht, da kam gar nichts bei rum. Dann haben wir das Jobposting noch auf ein paar mehr Seiten gepublished, wie Wellfound, also das ist die Plattform von AngelList, und Join.com, wodurch ein paar mehr Kandidaten in die Pipeline kamen, aber es war einfach noch nicht der Richtige dabei für uns oder sie waren zu teuer, sodass wir es uns zur aktuellen Stage nicht leisten konnten. Dann hatte uns aber einer unserer Investoren eine Recruiting Agency empfohlen, die nach ein bisschen Verhandlung einen nicht exklusiven Vertrag uns angeboten hat zum Besetzen dieser Position. Das heißt, dass wir auch noch selbst weitersuchen können oder andere Agencies, um die Position zu besetzen. Aber falls sie den Kandidaten finden, sie dann eben einen gewissen Prozentsatz des Jahresgehalts bekommen. Gut, das heißt, wir hatten dieses Setup, wir hatten die Jobpostings überall gepublished, die Agency lief, es kamen immer mal wieder ein paar Kandidaten rein, wir haben Interviews gemacht, sie sind durch die erste Interviewrunde gekommen, durch die zweite, durch die dritte manchmal sogar noch, und dann ist es mal am Reference Call gescheitert, also wirklich ganz, ganz late in der Stage. Oft sind sie natürlich gar nicht mal so weit gekommen. Wir hatten wirklich ein paar Kandidaten immer so on a rolling basis über diese Wochen und dann wurden es irgendwann Monate, dann wurden es mehrere Monate. Also wirklich nach 4 Monaten wurde es schon immer verzweifelter. Auch die Recruiting Agency war sich schon nicht mehr so sicher, ob das noch was wird bei uns. Also die hatten tatsächlich ja einen externen Recruiter beauftragt, uns zu helfen. Und dieser externe Recruiter hatte tatsächlich schon einen Call mit uns gescheduled, um nachzufragen, ob wir diese Position wirklich hiren wollen, weil wir alle Kandidaten ablehnen. Aber in Wirklichkeit war es einfach so, dass unsere Standards sind hoch. Und das ist auch sehr wichtig, unserer Meinung nach. Und es war einfach nicht der passende Fit dabei.
Dabei muss man aber schon sagen, es ist extrem schwer, seine Standards nicht zu lowern, während man so lange verzweifelt nach Unterstützung sucht. Weil irgendwann fragt man sich dann natürlich schon, okay, sind das jetzt die Möglichkeiten, die man bekommen kann? Und es ist ja auch nicht so, dass jeder von denen schlecht war, sondern es gab halt immer ein paar Punkte, bei denen man sich einfach noch zu unsicher war, als dass man die Person jetzt einstellen wollen würde.
Ja, oder einige wollten auch nicht nach München ziehen, aus verschiedenen privaten Gründen. Also es ist wirklich sehr Case-by-Case spezifisch, woran es genau scheitert. Allerdings haben wir dann tatsächlich auf Join.com einen sehr guten Kandidaten reinbekommen, nach über 5 Monaten Suche. Der es tatsächlich dann durch alle unsere Interviews geschafft hat. Das heißt, wir haben ihm ein Angebot gemacht. Er hat das Ganze auch schon akzeptiert. Allerdings hat er noch kein gültiges Visum, um in Deutschland zu arbeiten. Da man da auch nie wirklich genau weiß, wie lange das Ganze dauert, wie das abläuft. Wir hatten ja da auch noch nicht so viel Erfahrung jetzt mit dem Recruitment von Leuten aus den verschiedensten Ländern. Und auch weil der Recruiter sich ja schon viel Mühe gegeben hat und wir jetzt auch nicht daherkommen wollten und sagen wollten, ja, wir brauchen jetzt den Recruiter nicht mehr, haben wir das Ganze mal auch von der Recruiting Agency Seite einfach weiterlaufen lassen. Und tatsächlich haben sie dann nicht viel später auch noch einen sehr guten Kandidaten gefunden, und zwar den Agustin.
Ja, der hatte tatsächlich schon sehr gute Erfahrungen, was wir ja auch gesucht haben für unsere Company, und auch sehr viel eben in Python, was wirklich ein sehr guter Match war zu uns. Das Einzige vielleicht, dass er sehr viel bei großen Companies gearbeitet hat, wo man nie so genau weiß, wie gut der Fit dann für ein Startup ist. Aber er hat immer sehr gut alles verstanden, was wir erklärt haben. Er hat die Coding Challenge super absolviert. Und deswegen sind wir auch da so weit gekommen, dass wir ihm am Ende ein Angebot gemacht haben.
Ja, und das Ganze hat er tatsächlich dann auch akzeptiert. Das heißt, auf einmal hatten wir zwei Engineers. Oder?
Ja, fast. Denn obwohl Agustin auch erst ein Visum gebraucht hat, um hierher zu kommen, ging das Ganze, weil es eine andere Art von Visum war, deutlich, deutlich schneller, sodass er im Endeffekt schon Mitte August anfangen konnte, während Salman, dem wir schon mehrere Wochen früher das Angebot gemacht hatten, jetzt immer noch gerade auf sein Visum wartet. Das heißt, da war es wirklich extrem gut, dass wir das weiterlaufen lassen haben, weil sonst wäre es ja bis jetzt immer noch so, dass ich alleine für das gesamte Engineering zuständig wäre und zeigt auch, wie unsicher das Ganze ist, wenn man jemanden, der erst noch ein Visum braucht, einstellen will.
Ja, die Hiring-Themen waren dann aber doch relativ schnell, also im ersten Monat des Quartals, abgeschlossen, was tatsächlich sehr gut tat, damit wir uns einfach wieder auf das Core-Business konzentrieren konnten. Was ja ziemlich gut lief, haben wir schon besprochen, war Sales, von den Zahlen her sehr gut. Und auch mit Marketing haben wir jetzt angefangen, also wir publishen regelmäßig Content auf eben Twitter, wodurch auch mehr und mehr Twitter-Follower dazukommen.
Auch von meiner Seite merke ich wirklich sehr stark, dass da jetzt zuverlässige Unterstützung dabei ist, denn abgesehen davon, dass ich Ali zu manchen Gruppen hinzufüge mit bestimmten Customern, habe ich, seit er dabei ist, wirklich nur noch sehr selten irgendwas zu tun, wo ich mit Kunden Follow-ups machen muss, was wirklich hilft, dass ich mich nochmal deutlich mehr auf das Product und Engineering konzentrieren konnte. Da konnten wir dieses Quartal nochmal ein paar gute Fortschritte machen. Zum einen haben wir den Web-Chatbot, den wir ja schon in mehreren Folgen angesprochen haben, implementiert und released und sogar den ersten Customer schon dazu gebracht, ihn auf ihrer Website zu integrieren. Zusätzlich gab es natürlich auch noch ein paar andere Features. Zum Beispiel haben wir eine Analytics-Page verfügbar gemacht für unsere Kunden und Support für andere Languages als nur Englisch implementiert.
Ja, tatsächlich wirklich guter Progress auf der Product-Seite. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass wir dachten, okay, der Web-Chatbot, der könnte potenziell jetzt ein wirklich großer neuer Schritt für uns sein, weil er einerseits den Markt vergrößern kann, weil wir ja dadurch auch zu jedem Website-Betreiber verkaufen könnten, nicht nur irgendwie Discord-Communities. Aber da stellt sich wieder mal so ein bisschen heraus, dass es nicht nur um das Produkt bauen geht, sondern eben auch um die Distribution. Es ist deutlich, deutlich schwerer, sein Tool auf der Webseite eines Unternehmens integriert zu bekommen, als in deren Community, also im Discord oder in der Telegram-Gruppe. Deswegen fühlt es sich so ein bisschen an, als hätten wir jetzt keinen extrem großen neuen Schritt gemacht, sondern es ist eher so ein bisschen die Grundlage für etwas, was in der Zukunft noch etwas sehr Großes werden könnte.
Auch dieses Argument, dass man damit den Markt vergrößert, ist ja auf der einen Seite korrekt, denn so wie das Produkt jetzt ist, könnten auch Produkte, die gar keine Community haben, ihre Dokumentation eingeben und den Web-Chatbot auf ihre Website integrieren. Aber natürlich ist es gleichzeitig jetzt noch nicht unser Fokus. Deshalb ist das Produkt nicht perfekt dafür gemacht und deshalb machen wir auch noch kein Sales oder Marketing in die Richtung. Dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass plötzlich dieser Markt, den man erweitert, auch direkt schon erreicht wird.
Konkretes Beispiel davon ist, dass die Kunden beim Onboarding immer noch den Bot einfach erstmal einem Discord-Server hinzufügen müssen. Also da müsste wirklich noch ein bisschen Arbeit reingesteckt werden, bis wir überhaupt versuchen könnten, das Produkt in andere Märkte zu verkaufen.
Ja, ansonsten war schon auch noch eine Sache, die nicht perfekt ist, dass wirklich dieses ganze Operational-Zeug sehr, sehr viel Arbeit kostet. Und vor allem uns beiden sehr viel Arbeit kostet, weil das alles Zeug ist, dass wir nicht so einfach an vor allem unsere aktuellen Mitarbeiter abgeben können. Viel davon hat ja zu tun mit Buchhaltung und deutschem Recht oder Visa-Issues für Mitarbeiter. Da muss man sagen, das kann wirklich nur jemand machen, der entweder schon Erfahrung hat oder aus Deutschland kommt, die Sprache schon gut versteht und diese ganze Bürokratie auch gewohnt ist. Und da haben wir eben aktuell niemanden. Das heißt, das könnte mal besser werden, sobald man vielleicht einen Founders Associate oder einen Operations Manager noch mit dazu nimmt. Aber auch den zu finden, ist natürlich nicht so einfach. Insgesamt fehlt mir auch gerade noch ein bisschen die Vision. Auf der einen Seite haben wir ein sehr gutes Produkt, das auch nochmal sehr viel Potenzial hat, wie wir es verbessern können, um wirklich einen Bot zu machen, der fast alle Fragen beantworten kann, wofür die Information irgendwo existiert und für uns accessible ist. Das heißt, das ist natürlich schon mal noch eine große Challenge, an der wir auch über die nächsten Jahre kontinuierlich dran arbeiten werden können. Trotzdem wäre es natürlich mental nochmal nice, irgendwelche anderen Sachen zu haben, was wir noch Cooles innovaten könnten, neben nur der Support-Automation.
Ja, ich habe dieses Gefühl tatsächlich auch öfter. Also ich verstehe das voll, Corby. Aber irgendwie komme ich mehr und mehr zur Realisation, dass bei unserem Produkt einfach, ja, dieser Aspekt von Automation, von Support einfach schon so ein großes Ding ist. Wir haben einfach direkt von Anfang einfach schon das wichtigste Feature von Support, was die Automation ist, innovated. Und meine Voraussage ist, dass das auch weiterhin das Steckenpferd unseres Produkts bleiben wird und deswegen unsere Vision ja vor allem schon so halb existiert und schwer ist noch weiter zu fassen, weil es eben nur so ungefähr das Gleiche ist, nur nochmal deutlich besser. Der Markt natürlich für Customer Support insgesamt ist auch riesig. Also wir haben natürlich in einer Nische angefangen mit Web3-Communities, aber durch die Product Improvements und so weiter und so fort reicht ja dieses Produkt an sich auch schon, um wirklich ein Riesenunternehmen aufzubauen. Aber trotzdem, natürlich sind wir am Brainstormen hin und wieder und schauen, was uns noch einfällt, wie wir uns vielleicht noch in der Zukunft anders aufstellen können. Wird auch, glaube ich, super spannend, wie das noch weitergeht. Aber für die nächsten Monate wird der Fokus jetzt erstmal weiterhin vor allem auf diesem Automatisierungsaspekt von Customer Support liegen.
Ja, um auch noch so weitere Möglichkeiten zu finden, wo wir uns vielleicht noch absetzen können, macht unser Designer gerade auch mehr und mehr User Research. Und da kommen wir auch zur nächsten Challenge, nämlich, dass wir nicht wirklich genug Designarbeit haben für einen Fulltime-Design-Employee. Und da ist es sehr schwierig, das zu managen. Alex, du machst es ja gerade ganz gut, aber schwierig ist ja wahrscheinlich schon, sich nicht davon zu distracten lassen, dass man sich nicht plötzlich Sachen ausdenkt, nur damit jeder beschäftigt genug ist.
Richtig, und du hast ja schon angesprochen, es ist auch nicht so, dass er nicht beschäftigt ist. Es geht eher darum, dass man so ein bisschen seine Jobrolle umdefinieren muss. Es ist einfach ein bisschen weniger Interface oder direktes User-Interaction-Design auf der Software, sondern eher, wie man eben mit der AI umgeht, wie diese Antworten generiert werden und vielleicht auch da, wo man Patterns findet in den Antworten, die vielleicht noch nicht so optimal sind oder wie man vielleicht Ideen hat, um noch anderes Knowledge mit reinzubringen in das AI-Model. Natürlich hilft da technisches Verständnis, aber auch als Designer kann man sich da ein bisschen einarbeiten und das macht auch Miguel jetzt recht gut und macht auch weiteren User Research, wie du schon gemeint hast. Also es ist nicht so, dass er irgendwie nur rumsitzt und nichts macht, natürlich kommen ja auch regelmäßig weiterhin irgendwelche, ich sag mal, Standard-Product-Design-Aufgaben, wo kleinere Features implementiert werden müssen. Und da ist es dann schon sehr gut, wenn man direkt jemanden hat, der dann auch recht schnell das Ganze umsetzen kann. Aber natürlich muss ich auch drauf schauen, dass wir den Fokus weiterhin auf unserem Steckenpferd halten, was eben die Automatisierung ist.
Um auch den Fokus gut gesetzt zu haben, haben wir ja auch OKRs zusammen mit dem Team festgelegt. Darunter fällt auf der einen Seite Growth und Sales, wo wir ja die verschiedenen neuen Pricing Plans angehen, aber auch wollen wir mehr User Insights sammeln und natürlich die Bot Responses verbessern. Zusätzlich auf der Engineering Seite noch die Architecture zu verbessern, damit wir auch schneller neue Features entwickeln können, schneller die AI verbessern können. Aber Ziel wirklich ist von diesem Quartal nochmal sehr stark unsere Antworten auf ein neues Level zu heben. Die Company OKRs sind ja auch sehr wichtig für die Mitarbeiter. Wir waren uns ja gar nicht so sicher, ob wir sie überhaupt brauchen. Aber hast du denn irgendwelche persönlichen Ziele, was du gerne erreichen willst für das nächste Quartal, Alex?
Ja, ich habe ja vorhin, als wir über den neuen Sales-Mitarbeiter gesprochen haben und du mich gefragt hast, wie es denn aktuell ist, von der Gefühlslage gesagt, dass immer noch ziemlich stressig ist. Ich meine, dass es stressig ist, das ist total okay, aber dass immer noch ja mindestens 60% meiner Zeit wirklich auf Management draufgehen, beziehungsweise dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen, das ist mir einfach noch ein bisschen zu viel. Ich möchte gerne noch mehr Zeit und auch Energie und auch mentale Kapazität auf unser Produkt aufwenden. Natürlich komme ich auch von der technischen Seite. Das heißt, bei mir sprudelt es auch an zum Beispiel technischen Ideen, wie wir unsere AI verbessern können. Und die möchte ich natürlich auch gerne irgendwie noch mit einbringen, auch wenn ich sie natürlich nicht selbst umsetze. Also dafür ist mein Ziel vor allem, dass ich die Mitarbeiter, die ich vor allem manage, noch ein bisschen autonomer machen möchte. Also Ali, unseren Sales-Mitarbeiter, und Miguel, den Designer, damit ich da einfach noch ein bisschen weniger involviert bin und eben mehr Zeit habe, um mich um andere Themen, vor allem das Produkt, zu kümmern.
Ja, das ist ja wirklich so eine Sache, die man auch, glaube ich, irgendwann realisieren muss. Sehr lange am Anfang wird dieses große Produkt-Shaping und das Strategiesetzen wirklich bei uns als Founders bleiben, weil wir natürlich alle verschiedenen Aspekte vom Business gleichzeitig im Kopf haben. Also auf der einen Seite den Marktüberblick, auf der anderen Seite, was ist technisch möglich und dann, was sind die Probleme, die unsere Kunden haben, mit denen wir sprechen. Trotzdem ist mein persönliches Ziel für nächstes Quartal schon nochmal eine sehr klare Bet oder Direction zu finden, was wir da als nächstes angehen wollen. Es kann auch sein, dass das einfach nur die Verbesserung der Antworten sein wird oder eben zum Beispiel der Web-Chatbot, wo wir plötzlich auf ein neues Marktsegment gehen. Aber es ist, finde ich, immer sehr motivierend, irgendeine sehr konkrete Vision zu haben, die sich dann plötzlich so dringend anfühlt, dass man wirklich an jedem Tag sich denkt, hey, das noch zu machen, hilft uns wirklich weiter, um schneller diese Vision zu realisieren. Gleichzeitig dadurch, dass die automatisierten Antworten, wie du ja schon gemeint hast, das Steckenpferd unseres Produkts sind.
Sorry, es musste sein.
Ist auf jeden Fall ein weiteres Ziel, dass wir wirklich die Antworten auf das nächste Level bringen. Weil aktuell hören wir auch immer wieder von Kunden, dass unser Produkt wirklich die besten Antworten gibt von den Community Support Automation Products, die aktuell so existieren. Und das ist natürlich sehr motivierend und hilft extrem bei Sales, um auch höhere Ticket-Sizes verlangen zu können. Gleichzeitig fühlt sich's von der technischen Seite her nicht so magic an und so, dass wirklich es nicht so schwer sein sollte, für die Konkurrenz da abzucatchen. Das wird auf jeden Fall auch passieren. Deswegen ist für uns eben das Ziel, dass wir diesen Vorsprung beibehalten und dafür müssen wir natürlich daran arbeiten.
Ja, wird sehr spannend zu sehen dann im nächsten Quartalsrückblick, ob wir diese Ziele schon erreicht haben oder wie weit wir gekommen sind dabei. Jetzt ist ja ein Quartal doch ziemlich lang. Was war denn dein persönliches Highlight dieses Quartal, Corby?
Ja, das Highlight war wirklich, vor allem weil wir das davor noch nicht so hatten, plötzlich so eine Winstreak an Sales-Conversions zu haben, wo wirklich eine Woche subscribed jemand, dann subscribed eine zweite Woche direkt wieder jemand, in der dritten Woche subscribed auch wieder jemand. Und das geht Woche für Woche so weiter, was ja wirklich unglaublich ist, diese Streak zu beginnen und immer weiterzuführen. Und jedes Mal denkt man sich, ja, wird es nochmal was nächste Woche? Aber dann tatsächlich kommt wieder irgendein Customer. Und vor allem für mich, der nicht so involviert ist im Sales gerade, ist es natürlich jedes Mal wieder eine Überraschung, wenn jemand subscribt. Während, wenn man direkt in dem Prozess ist, ja auch irgendwo Erwartungen da sind, dass es bei dem jetzt aussieht und dann zieht sich's aber trotzdem wieder noch 4 Wochen, bis dann tatsächlich mal jemand subscribt. Aber das war wirklich sehr motivierend für mich zu sehen, dass das so gut vorangeht und dass da dann auch sogar Ticket-Sizes dabei waren, die wir uns am Anfang überhaupt nicht erhofft hätten. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, tatsächlich geht's bei mir auch in die Richtung Sales, weil das einfach so ein Punkt war, wo wir uns davor nicht sicher waren. Ja, wie stark, wie gut können wir das Produkt wirklich verkaufen? Und da jetzt diese Anzeichen zu sehen, ja, das funktioniert, ist einfach super positiv und hilft einem einfach sehr, noch mehr Vertrauen in den Wert, dass das Produkt generiert, zu haben. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ist es tatsächlich ein bestimmter Sale, den wir gemacht haben, und zwar Mental Network, die wir zu unserer höchsten Ticket-Size konvertiert haben, was aber auch eine sehr starke Achterbahnfahrt war, wo wir auch beide involviert waren. Das hatten wir ja mal in einer der letzten regulären Update-Folgen erzählt. Ich verlinke es euch einfach mal in der Beschreibung. Wer daran interessiert ist, kann sich's ja mal anhören. Gab auf alle Fälle einige Up and Downs, aber war dann sehr positiv und deswegen auch für mich das persönliche Highlight dieses Quartals.
Alles in allem ein extrem gutes Quartal, wo auch die Investoren sehr zufrieden sein können. Setzt natürlich eine hohe Bar für die nächste Quartale, aber wir geben natürlich unser Bestes, um möglichst viel Progress weiterhin zu machen.
Jo, dann sehen bzw. hören wir uns in einer Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.